halt meinen Vortrag über ein Jahr nichts ist auf dem Desktop, weil andere immer Buzzwords erzählen, habe ich mal drunter geschrieben, weil ich wusste, dass der Joachim vor mir drankommt. Und man hört ja immer irgendwie Docker und Container und Deployment und Blazeug, aber man kann das Ganze auch auf dem Desktop einsetzen. Und ja, vielleicht noch kurz was zu mir. Ich bin der Matthias, ich komme aus Furtwangen, ich studiere da gerade im siebten Semester und schreibe meine Thesis, unter anderem auch mit Themen aus dem NixOS-Bereich. Ich habe den Pinguin seit 2009 und NixOS eben seit 2015 im Einsatz. Ich habe von NixOS auch über Joachim erfahren, und zwar 2014 auf der Hochschulkonferenz in Furtwangen. Und so ein halbes Jahr später habe ich dann angefangen, dazu rumzufriemeln und eben seit Anfang 2015 dann auf dem Desktop. Genau, warum habe ich das gemacht? Wie gesagt, man hört immer so Deployment und so, und da fasst man sowas vielleicht erstmal nicht so für den privaten Desktop oder so an. Ich habe mit Kubuntu angefangen und bin dann relativ schnell zu Arch. Und es war relativ bald schon so, dass ich während der Prüfungszeit und auch Wochen davor aufgehört habe, Updates zu machen. Weil ich einmal das schöne Erlebnis hatte, irgendwie eine Woche vor einer Abgabe, ich update mein System und warum bootet es jetzt eigentlich nicht mehr? War nicht so schön. Und dann habe ich von diesem NixOS erfahren und da war irgendwie so das Advertisement, dass das doch besser geht und dass das NixOS voll cool macht. Und dann habe ich gesagt, ja, probieren wir mal. Genau. Ja, NixOS. Ja, wie der Joachim vorhin schon gesagt hat, Linux-Distribution so ein bisschen in Richtung Gentoo. Ich sage immer gern, funktionale Linux-Distribution, was heißt das? Werden wir gleich erfahren. Deklarativ und auf dem Nix Package Manager, was sehr viele Wortwitze und so. Ja, also was machen wir den ganzen Tag? Nix?
Ja, genau. Der Hackerspace ist voll von diesen Wortwitzen. Also
ja. Ja, wir können alle nix. Genau. Ich sage immer gern, man hat die Stabilität, die man bei einem Debian hat. Also wenn meine Software kaputt geht, dann muss ich mich schon ordentlich anstrengen, um was kaputt zu kriegen. Aber man hat praktisch trotzdem einen Rolling Release, wenn man das haben will. Und es ist eben rock solid, weil ich eben die Möglichkeit habe, den Systemzustand zurückzusetzen. Und dergleichen, genau. Gut, was will ich heute erzählen? Ja, andere machen immer Buzzwords, ich hatte schon gesagt, ich will heute keine technischen Details erklären, wie das unten drunter funktioniert und was das da für Magie macht, dass es funktioniert. Wir können da gern drüber reden, dann allerdings nach dem Talk oder heute Abend bei einem Bierchen. Ich will erzählen, wie benutze ich das? Was für Möglichkeiten habe ich mit dem System eben, das praktisch sehr stabil zu handhaben und trotzdem irgendwie die letzten Packages zu haben. Wie probiere ich neue Treiber aus, was ich letztens erst privat selber hatte, mit den schönen AMD-Treibern für die Grafikkarte. Solche Dinge. Wie theoretisch könnte ich auch mir irgendwie anfangen, aus dem Kernel irgendwelche Flex beim Compilen rauszunehmen, bis das Ding nicht mehr bootet und dann sage ich einfach, okay, ich gehe jetzt noch einen Stand zurück und dann habe ich wieder einen Kernel, der bootet. Und all so Geschichten. Genau. Wie fängt man an, so eine Linux-Distribution zu verwenden? Man installiert sie. Die Installation ist, wie man sie von Arch Linux und ähnlichen Distributionen kennt. Ja, man partitioniert halt erst, macht seine File-Systems drauf, macht sein Crypt-Setup oder LVM, je nachdem, was man da haben will. Das unterscheidet sich nicht von herkömmlichen Linux-Distributionen. Wir haben keinen grafischen Installer, also nicht so wie bei Ubuntu. Ich schiebe eine CD rein oder neuerdings halt Stick und klicke dreimal auf Weiter und dann ist das Ding da drauf. Sondern es ist kommandozeilenorientiert, also wenn ich so eine Live-CD boote, kriege ich eine Bootshell und darf dann damit auf meiner Platte rumhantieren. Wenn da jemand Bock hat, so einen grafischen Installer zu schreiben, ich glaube, wir könnten einen gebrauchen. Und dann fängt es aber an, sich zu unterscheiden. Ja, was man als erstes macht, man mountet seine Platte unter MNT und generiert dann mit NixOS Generate Config auf dieser Platte eine Konfiguration. Was legt es an? Es legt eine ganz grundlegende Basisstruktur an Ordnern und Dateien an, nämlich unter anderem diese etc-configuration.nix, von der haben wir schon gehört, und da spielt sich später die ganze Party ab, also da liegen später meine Konfigurationen drin. Da kann ich dann reingehen, hier mit Nano, wir haben keinen VI, glaube ich, haben wir nicht in der Basis, im Basis-Image, im Install-Image drin. Da kann man dann Hostname anpassen, User anlegen, so die Standarddinger, die man macht bei einer Installation, und dann macht man NixOS Install und ist fertig. Ja, Jetzt hat man ein lauffähiges System. Da kann man auch so Sachen machen wie, übrigens, ich will noch ein KDE haben und ich will bitte KDE 5 und diese Packages installieren und Apache starten oder ja, Services deployen und Docker. Genau. Damit installiert man sein System. Also im Endeffekt 6, 7 Kommandos, je nachdem wie spezifisch das File-System-Layout sein soll. Genau. So. Was man noch machen kann zwischendrin, man kann noch seinen Channel auswählen. Channels sind bei uns das, was bei Ubuntu die Releases sind, sage ich jetzt mal ganz grob. Also wir haben irgendwie 12.04, 12.10, 14.4 und so weiter. Bei uns heißen die Channels und aktuell ist der 16.03 der Stable. Da wird dann, ich schätze mal im Oktober wird der nächste wieder rauskommen, der 16.10. Und NixOS Unstable, was die meisten Nutzer auf ihren Desktops laufen. Und ein paar ganz Verrückte laufen direkt in Master Branch, also praktisch das, was jetzt gerade eben reinkam. Das müsst ihr dann aber meistens selber aus dem Source bauen. Wobei der Nix Package Manager euch da extrem hilft, weil der macht das von selber. Aber es kann halt oftmals sein, dass das nicht baut. In letzter Zeit ist sehr viel besser geworden, aber es passiert halt immer noch, dass irgendwas nicht funktioniert. Ich laufe NixOS Unstable seit einem Jahr und ich bin sehr zufrieden damit. Genau. Dieses NixOS Install, das wir gerade gesehen haben, was macht es? Es installiert das Basissystem, alles was wir konfiguriert haben. Es installiert und konfiguriert die Pakete, die wir installiert haben. Genau das gleiche mit den Services, also so Sachen wie bei mir lokal läuft ein Redshift zum Beispiel als Systemservice. Wem sagt Redshift nichts? Das passt im Endeffekt die Bildschirmtemperatur an. Also ich kriege abends einen leichten Rotstich in den Bildschirm, damit meine Augen einfach nach 10 Stunden noch nicht anfangen zu bluten. Genau. Im Endeffekt nichts so als Install und man kann direkt anfangen, das System zu benutzen, wenn es durchgelaufen ist. Genau. Was macht man so tagtäglich an seinem System? Man installiert natürlich Pakete, klar. Man kann das unter NixOS systemweit machen oder in seinem eigenen User Environment. Da muss jeder für sich rausfinden, was er am liebsten macht. Ich mache es meistens direkt systemweit. Pakete wegwerfen, klar. Und Updates. Updates sind bei uns zwei Schritte. Man aktualisiert seinen Channel, vor allem wenn man NixOS Unstable läuft, ist öfters da das Problem, weil dann eben irgendwie ein Update reinkam, das dann in dem einen Moment doch nicht gebaut werden kann. Und dann baut man sein System neu zusammen. Hört sich jetzt relativ komplex an, ist aber total easy. Was macht man, wenn was kaputt geht? Man macht ein Rollback. Und das ist eben die Magie, die ich auch auf dem Desktop haben will und habe. Ich mache so Dinge wie, mache mir ein komplettes System-Update und aktualisiere den Kernel und reboot. Ja, und jetzt bootet es halt nicht mehr. Was mache ich? Ich mache ein Rollback. Im Endeffekt in dem Fall sieht es so aus, dass ich in meinem Bootmanager auswähle die Generation davor und alles ist wirklich genauso wie davor. Das heißt, kein einzelnes Paket wurde verändert. Die Konfigurationen sind alles so wie davor. Das kann sehr hilfreich sein, wenn man einfach mal ausprobieren will, ob jetzt der letzte Unstable-Kernel, der noch in Entwicklung ist, schon tut bei mir lokal. Ja, ich kann einfach sagen, probier mal den Kernel aus. Reboot, okay, tut nicht. Reboot nochmal, alles wieder so wie vorher. Genau. Ganz wichtig, man kann auch den Channel zurückrollen. Das heißt, wenn ich praktisch dieses Update gemacht habe von, wie erkläre ich das am schönsten? Ich habe so dieses Ubuntu-Release 12.04, sagen wir jetzt mal, jetzt mache ich einen Schritt vorwärts und gehe auf 12.10 und irgendwas tut nicht mehr, weil irgendein Paket geupdatet wurde, aber die Konfiguration bei mir stimmt noch nicht oder irgendwie sowas. Den kann ich auch zurückrollen und mein System damit neu bauen. Genau. Kann mal gucken, wie man das sagt. Genau. Ein Rollback hört sich auch komplex an, ist aber wirklich nur ein Kommando. Ich sage einfach NixOS Rebuild, das Kommando, das ich benutze, um auch Updates zu machen, und gebe an, übrigens Rollback, dann wird die letzte Generation vom System wiederhergestellt. In Fällen, wo der Kernel geupdatet wurde, muss man natürlich danach noch Reboot machen, aber das macht auch sowas wie einen Service neu starten. Das heißt zum Beispiel, wir hatten es gerade von Redshift, ich habe den Redshift-Service aktualisiert bekommen mit meinem letzten Update und jetzt funktioniert der nicht mehr, ist schon vorgekommen und ich merke irgendwie, Bildschirm wird nicht irgendwie abends rot oder so, Entschuldigung, und ich hätte das jetzt gern wieder. NixOS Rebuild Rollback startet mir den Service in der alten Version auch neu. Also das ist nicht nur Paket-Updates zurückrollen, sondern auch Services, Konfigurationen und alles, was da so zusammenhängt. Was es nicht macht, ist File-System zurückrollen. Also wenn ihr irgendwie eure Bilder da, die sind dann nicht weg. Aber alles, was so systemmäßig zusammenhängt. Genau. Das sieht jetzt ein bisschen länger aus. Man kann nämlich diese Channel-Generation auch manuell auswählen mit einem etwas länglichen Kommando. Da ist mein Tipp, legt euch ein Alias an. Genau, und dann kann man zum Beispiel eben mit diesem länglichen bla 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 List Generations kann man sich auflisten, welche Generationen gibt es eigentlich in meinem System. Und dann sieht man dann in meinem Fall, ich kann das ja mal zeigen, oh nee, das wird jetzt extrem klein sein. Das dann noch weg. Ja, genau. Doch? Bei mir ist es nämlich ein Alias. Okay. Nee, das geht jetzt leider nicht. Bitte?
Alternate-Plus oder Control-Plus und sowas gibt es nicht mehr, was
man das machen kann. Nee, nee. Also, für die, die es nicht sehen, also alle haben eine zweite Reihe. Ich habe jetzt hier praktisch 5 Generationen von meinem System, die ich wiederherstellen könnte. Warum nur 5? Die von vorne haben es vielleicht gesehen, Generation 105 bis 111 oder so waren es, also 5, 6 Generationen, weil ich alte Generationen natürlich irgendwann lösche. Also ich brauche keine Generation von vor einem halben Jahr, wo ich noch Kernel 3.16 gelaufen bin oder so. Wenn ich weiß, dass die letzten 3, da gibt es eine, die bootet, dann lösche ich die alten. Genau. Mit dem List Generations Kommandos kann man dann eben gucken, was gibt es eigentlich, wann wurden die erstellt und kann dann die eben auch auschecken und dann eben neu bauen oder wenn sie noch vorhanden sind, eben wiederherstellen praktisch. Genau, Alias machen, guter Tipp. Genau, was auch immer ganz wichtig ist, was oft vergessen wird bei dem ganzen Prozedere, man kann zwar die alte Generation wiederherstellen, wenn man jetzt aber anfängt, irgendwie Pakete zu installieren, nimmt man noch den neuen Channel. Den sollte man zwischendrin auch zurückrollen, falls man dann irgendwie nicht nur zurückgeht, um auszuprobieren, warum es jetzt da getan hat, sondern zurückgeht, weil irgendwas kaputt ist. Channel Rollback hilft manchmal auch, wenn man dann weiter anfängt, irgendwie Zeug zu installieren. Genau. Einfaches Beispiel. Ja. Wir machen erst ein einfaches Paket, das kaputt geht, und dann ein Treiberpaket. AMD Unfree, da hatte ich meinen Spaß damit. Genau. Es gibt mehrere Fälle, warum ein Paket-Update fehlschlagen kann. Das Einfache ist erstmal, ich kann mein System nicht aktualisieren, weil ein bestimmtes Paket kaputt gegangen ist. Wie update ich denn mein System jetzt? Einmal die Lösung ist, man guckt im Git-Repository nach und findet, da gibt es schon einen Patch für das Paket. Dann nimmt man sich den hin, macht sich seinen eigenen Branch in dem Git-Repo, holt sich den Patch und baut sein System einfach mit dem Patch noch dazu. Das tut meistens, ist natürlich ein bisschen nerdy, man muss ein bisschen hier Git und so Magie machen, aber es funktioniert einfach extrem gut. Wenn ich sehe, hey, upstream gibt es schon einen Patch, der ist aber noch nicht released worden praktisch, es gab noch keinen Channel Release, wo der Patch mit drin ist, dann kann ich den einfach selber bauen. Resultiert dann meistens darin, dass ein paar Pakete aus dem Source gebaut werden. Das ist nicht sonderlich viel, was da neu gebaut wird. Also ich habe zum Beispiel letztens mein lokales Kontaktbuch, so ein Python-Tool, hat nicht gebaut. Dann habe ich den Patch gefunden, habe es eingespielt. Da ist die Update-Zeit wandert von 30 Sekunden auf 1,5 Minuten oder sowas in der Größenordnung. Wenn man natürlich irgendwie einen glibc-Patch einspielt, kann man ein paar Tage warten, je nach Maschine, weil man dann natürlich extrem viel neu bauen muss. Genau. Zweite Möglichkeit ist, es gibt keinen Patch. Was mache ich dann? Ja, ich gehe auch wieder in die Nix-Packages, in das Git-Repo und gucke einfach, wann wurde denn das Paket geupdatet und reverte das Update einfach. Also ich gehe praktisch mit meinem ganzen System einen Schritt vorwärts, mache Updates, aber dieses eine Paket, das geupdatet wurde in meinem Channel, das lasse ich aus. Funktioniert auch sehr häufig sehr gut, kann allerdings auch zu Problemen führen ab und zu. Aber schon mit den zwei Möglichkeiten habe ich praktisch schon immer ein Update hingekriegt. Die dritte Möglichkeit, wenn beides nicht funktioniert, ich gehe auf meinen aktuellen Stand von meinem System in den Nix-Packages und nehme mir alle Updates, die ich haben will und baue sie mir selber. Das ist dann so mehr oder weniger die Holzhammer-Methode und es dauert auch ein bisschen, weil man dann halt relativ viel manchmal selber bauen muss. Aber es funktioniert auch sehr gut. Ist wie gesagt nur etwas mehr Aufwand für die Maschine, nicht für einen selber. Genau. Was ein bisschen schwieriger ist zu updaten, ist so ein Treiber. In meinem Fall war es der AMD Unfree Treiber für meine Grafikkarte. Der konnte ewig lang nicht gebaut werden auf Kernel anders als 3.18 und 4.1. Das hieß, ich habe immer mal wieder so alle zwei Wochen so Kernel 3.4, System neu bauen, geht nicht, okay, wieder zurück und so weiter. Also ich habe jeden Kernel mehrmals ausprobiert zwischendrin und es ging einfach nicht. Und zu dem freien ATI-Treiber konnte ich nicht wechseln, weil das einfach, also nee, langsam und so, so Zeile, 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 Zeile.
Ist nee. Nicht so spezifisch?
Ich weiß nicht, ob es nicht so ist. Ich glaube, es war Hardware und Treiber und...
Also nicht so spezifisch.
Nicht so spezifisch, nee. Genau, aber inzwischen geht's und inzwischen bin ich auch auf dem freien ATI-Treiber, yay. Genau, was macht man in so einem Fall? Erstmal kann man den Kernel direkt festlegen, sagen in der Konfiguration, hey, nimm Linux-Kernel 3.18. 3.18 war ein LTS-Kernel, 4.1 auch, oder ist es ein LTS-Kernel, das heißt, man kriegt auch Security-Updates und so, alles kein Problem. Und dann einfach ausprobieren. Also jedes Mal praktisch den Kernel umbiegen auf, jetzt probier's mal mit 4.2 oder 4.3 oder 4.4. System neu bauen. Wenn es baut, okay, cool, booten. Wenn es funktioniert, wunderbar. Wenn es nicht funktioniert, Generation zurück. Alles kein Problem. Genau. Und eben Paket-Updates habe ich dann immer selber einspielen müssen teilweise. Ist weniger Aufwand, als es sich anhört. Also komme ich gleich noch dazu. Ich habe da auch ein paar Tools entwickelt, mit denen es noch einfacher geht. Ja, genau, komme ich gleich dazu. Genau. Ich habe Skripte entwickelt. Das sind im Endeffekt nur eine große Ansammlung an Bash-Skripten, die einem hilft, das System noch etwas genauer zu managen. Ich habe zum Beispiel alle meine .files in Home unter Config. Das ist ein Git-Repo, da sind alle .files drin. Also nicht nur .files, die NixOS-spezifisch sind, sondern auch andere. Und diese etc-configuration.nix habe ich einfach da rüber geschoben und ein Symlink drauf gemacht. Das funktioniert wunderbar. Genau, und jetzt habe ich Git, das heißt, ich kann Versionskontrolle machen. Was ich auch machen kann, ist natürlich Tags machen. Und da habe ich mir überlegt, jedes Mal, wenn ich ein Channel-Update mache, würde ich doch gerne in meiner Konfiguration, also in meiner Git-Historie von meiner Konfiguration sehen, hey, übrigens, ab diesem Punkt hast du Channel-Update von dem Commit bis zu dem Commit. Hattest du den Channel und so weiter. Da gibt es ein einfaches Skript bei mir, das heißt nix-script-channel-update. Das macht nichts anderes, als hinten dran nix aufzurufen und zu sagen, mach ein Channel-Update, guck mir die aktuelle Generation an, die da rausfällt und mach mir einen Tag in meiner Konfiguration, hey, ab da übrigens der Channel. Das weitere dann nix-script-switch, das macht im Endeffekt nichts anderes als ein NixOS-Rebuild-Switch, holt sich auch wieder die aktuelle Generation und macht einen Tag in meine Konfiguration. Und mit diesen Informationen habe ich die Möglichkeit, mein System komplett wiederherzustellen mit so Sachen wie, ich habe meine alten Generationen gelöscht, ich habe meine alte Systemgeneration gelöscht und Channel-Generation. Und ich kann das System wiederherstellen, weil ich weiß, aus welcher Konfiguration es rausgefallen ist, aus welchem Channel es rausgefallen ist, aus welchem Channel-Release. Mehr muss ich eigentlich gar nicht mehr wissen. Wenn ich mein System praktisch wiederherstelle, nehme ich mir die Informationen, gucke, dass sie auf dem System sind und fertig. Genau, es gibt noch ein paar kleine andere Helfer, das sind im Endeffekt nur etwas fancy Aliase. Ich kann mir die Generationen in meinen Channels auflisten lassen, ich kann mir ganz spezielle Generationen eines Channels auschecken oder, was relativ cool ist, ich kann mir den Unterschied zwischen zwei Channel-Generationen zeigen. So Sachen wie Ubuntu 12.4, Ubuntu 12.10, zeigt mir mal den Unterschied an Paketen. Also welche Pakete wurden geupdatet, welche wurden gelöscht. Also Dinge können da rausfallen. Genau. Genau. Und für die Leute, die Packages gern schreiben, das ist unter NixOS echt extrem einfach. Fangt damit an, es macht sehr viel Spaß. Außer in der Python-Infrastruktur. es gibt ein Monitor, heißt das Tool. Das ist ein Webdienst, der sich automatisch von Gentoo, von Debian und so Patches zieht oder nachguckt. Gibt es übrigens dieses Paket schon in einer neuen Version? und dann einen Patch generiert. Und mit dem Tool kann man einfach in die Nix-Packages gehen und sagen, hey, da ist der Patch, hol mir den, versuch das Paket zu bauen, wenn ja, lad es auf GitHub hoch und stell einen Pull-Request. Letztere zwei Sachen muss man noch von Hand machen, aber der Rest geht schon automatisiert. Genau. Falls Fragen sind, ich glaube, wir haben nicht sonderlich viel Zeit für Fragen. Okay. Ansonsten einfach anquatschen oder eine E-Mail schreiben. Da ist noch mein Fingerprint. Ich weiß, der ist zu kurz. Den müssen wir mal länger machen auf den Slides. Ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
Ja? Ich kenne mich ja jetzt nicht aus, aber das ist ja deklarativ. Das heißt, das ist sozusagen ab sich dran. Das heißt, kann man damit auch Debian verwalten? Könnte man damit auch Windows verwalten?
Bei einem Windows ist keine Aussage von mir. Ich habe keine Ahnung.
Also es gibt von einem der Nixos Community für Windows, und zwar für Postumgebung unter Windows, ein ziemlich cooles White Paper. Das ist, also wenn du mich anschreibst, kann ich es nochmal raus und weiß gerade auch nicht, wo es ist. Und der hat relativ viel Zeit da reingerichtet. Zwei Hauptprobleme mit Nix unter Windows sind, dass die DLLs unter Windows, die haben einen globalen Namespace, während die Shared Objects unter Linux das nicht haben. Das heißt, wenn ich lokal den Library Path angebe und sage, hey, hier nimm diese Lib, dann nimmst du die von lokal. Unter Windows hast du das Problem mit diesem einfach globalen Namespace. Das heißt, du musst da noch was Intelligenteres überlegen. Ja? Aber umgekehrt darfst du auch die DLLs nicht umbenennen oder adaptieren, weil die Software dann nicht mehr läuft. Selbst wenn du zum Beispiel Patch 11 modifizieren würdest. Also sprich, unter Windows ist es nicht so einfach.
Und unter anderen Linuxen kann ich dir sagen, da beschäftigt sich unter anderem meine These damit, du kannst unter Debian zum Beispiel den Disnix installieren, da gibt es einen Service, und dann kannst du Services auf Debian deployen. Du kannst auch den Nix Package Manager unter anderen Distributionen installieren. Also Nix als Package Manager kann unter, ich würde das vorsichtig behaupten, jedem Linux installiert werden. Und ich glaube, auf BSD geht es inzwischen auch schon.
Ja, Mac auch.
Mac auch. Ja. Also es gibt ein paar Apfel-Leute, die Nix benutzen. Ja. Ja. Genau. Sonst noch Fragen?
Oh, ja. Wie ist das mit Security-Patches? Also, du hast eben gesagt, Debian ist halt sicher und stabil und so. Das ist ja eine konservative Strategie. Und der B, wie ist das mit, wie schnell sind die? Wie weit ist die Distribution da? Oder die Paketmanager?
Na, schnell.
Wenn man ein stabiles System hat, dann würde ich da ordentlich Security-Patches haben.
Also, wie schnell die sind, kann ich aus End-User-Sicht nicht sagen, aber ich würde behaupten, nicht arg viel langsamer im Applyen von dem Patch, im Rausbringen von dem Release, das den Patch beinhaltet, schon. Weil wir eine kleinere Community sind, also kein Vergleich zu Debian. Unsere Buildform ist jetzt nicht so riesig, auch wenn es besser geworden ist in letzter Zeit. Im Zweifelsfall, sobald die Commits praktisch in den Nix-Packages sind, kann man es immer selber bauen.
Ich meine jetzt so, das ist mehr so Server-Infrastruktur, aber da möchtest du ja quasi dich ein bisschen auf die Distribution noch verlassen, wenn die sagen, hey, Patches kommen, ich möchte nicht für jeden Patches gucken, für jedes einzelne Paket gucken, gab es da jetzt was, und das ist ja im Grunde auch so ein Service, den ist.
Ja, also ich weiß, es gibt diese Heroku-App, wo aufgelistet ist, wie schnell die Releases kamen. Und ich weiß, dass der Stable Release Channel, also der 16.03, ziemlich schnell ist. Also der wird fast täglich ungefähr geupdatet. Und ich würde behaupten, da sind dann auch immer die Security-Patches drin. Aber um eine genauere Aussage treffen zu können, müsste ich jetzt auch genauer nachforschen. Ja. Eine Frage war da hinten noch.
Und vorne habe ich den Problem von NixOS im Vergleich zu Nix als Package Manager. Was macht NixOS jetzt mehr als Nix als Package Manager?
Unter NixOS hast du eben das ganze Betriebssystem, also du hast das ganze System als mit Generationen verwaltet. Das heißt, du kannst das komplette System zurücksetzen. Das geht, wenn du Nix auf einem Debian installierst, geht es natürlich nur mit den Paketen, die du über Nix installiert hast. Wenn du jetzt, keine Ahnung, Nix als Paketmanager unter Debian hast und ein Update von deinem Kernel machst, weil du halt mal mit einem neuen Kernel rumexperimentieren willst und das aber kaputt geht, dann bringt dir Nix auch nichts. Nix. Ja. Dankeschön.